Ja, nochmal ein ganz herzliches Grüß Gott hier von meiner Seite, wenn ich nicht vorhin schon begrüßt habe. Ich weiß nicht, wie es Ihnen heute so ging. Es ist ja ein Sommer, Woche, Monat, Sonntag oder wie auch immer für manche. Wir hatten heute einen Sonntag oder einen Gottesdienst besonderer Art in Dachau, in der Gedenkstätte. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon dort war. Und das geht einem jetzt noch so nach und ich habe mir schon unterwegs überlegt, ich muss aufpassen, dass das, was ich so von der Predigt her sage, nicht zu sehr gefärbt wird von dem, was ich heute da so gesehen habe. Denn, können wir vielleicht das erste Bild bitte haben, denn wir reisen zurzeit in Deutschland unter diesem Thema herum, Mission, damit es gut wird. Und je mehr ich darüber spreche, beziehungsweise je mehr man darüber nachdenkt, je überzeugter bin ich von dieser Aussage. Nicht, weil da Marburger Mission steht, das ist die irdische Institution, in dessen Namen wir so unterwegs sind, sondern Mission als der Inbegriff von Menschen, die unterwegs sind, auf andere Menschen zu. Also Menschen, die eine Botschaft haben und die sich aufmachen, um diese Botschaft anderen verständlich zu machen. Und das ist notwendig, damit es gut wird. Also Mission ist notwendig, damit es gut wird. Denn wir sind im Auftrag eines Gottes unterwegs, dessen ureigenstes Anliegen ist, Dinge in Ordnung zu bringen. Ich weiß nicht, wie weit das so in Ihr Gottesbild hineinpasst. Ich gehe davon aus, dass wir einen Gott haben, dessen Wesenszug gut ist. Und der von Anfang an es gut gemacht hat. Und jetzt so im Nachhinein müssen wir durch so manche dunklen Täler gehen, aber seine Absicht ist, es wieder gut zu machen, also es wieder in Ordnung zu bringen. Und deswegen sind wir unterwegs. Und gerade jetzt so, was wir da heute gesehen haben in Dachau, das zeigt einmal nochmal, wie vieles in dieser Welt nicht in Ordnung ist. Vielleicht fällt uns das heute hier in Deutschland gar nicht mehr so auf. Das ist oft so weit weg. Aber wenn man die Nachrichten einschaltet, wenn man sich so ein bisschen um die deutschen Grenzen hinaus bemüht, dann wird auch einem ganz schnell deutlich, dass vieles einfach nicht gut ist. Und der Auftrag der Kinder Gottes, der Gemeinde Jesu, ist eigentlich letztendlich nichts anderes, als das zu verkündigen, dass wir einen Gott haben, der es in Ordnung bringen möchte, der es gut machen möchte. Leider ist es ja so, dass viele Kinder Gottes ganz andere Gottesbilder glauben, vielleicht auch sogar predigen, dass von einem richtenden Gott gesprochen wird, von einem Polizeigott, von einem, was weiß ich, also es hat ja jeder so seine Gottesvorstellung. Ich möchte einfach wieder Mut machen, sich darauf zurückzubesinnen, dass wir an einen Gott glauben, uns an einen Gott festhalten, dessen ureigenstes Anliegen ist, Dinge in Ordnung zu bringen. Und da gehören wir dazu. Und ich hoffe, das gelingt, dass das so ein bisschen durch diese Zeit, die wir so miteinander haben, deutlich gemacht werden kann. Aber vielleicht noch mal ein bisschen, um Sie abzuholen und zu wissen, wo Sie uns einordnen können. Das nächste bitte, so die geografische Zuordnung. Südamerika, Paraná ist ein Bundesstaat im Süden Brasiliens, knapp so groß wie Deutschland. Und überall, wo diese kleinen Häuschen sind, ist das ein Indianerreservat der Keingang. Verstreut im ganzen Staat und überall, wo die Kreuzchen sind, ist eine Gemeinde. Das heißt also da mindestens eine Gemeinde. Also da treffen sich Leute im Namen Gottes und feiern Gottesdienste und möchten als Christen leben. Und das ist so unser Einzugsgebiet. Also das sind so unsere Gemeinde. Denn ich bin Missionar. Oder wir als Familie sind da Missionare, aber nicht, dass wir eine Gemeinde leiten, sondern wir unterstützen die Gemeindeleiter dieser Gemeinden, weil jede Keinganggemeinde so ihre eigene Leitung hat und daher ist unsere Aufgabe, diese Gemeindeleiter zu begleiten, zu motivieren und so weiter. Wohnen tun wir in Queimadas, das ist dieser Kreis ein bisschen in der Mitte oben, ein Indianerreservat, wo ich jetzt mittlerweile seit 20 Jahren lebe und arbeite. Geboren, aufgewachsen und wo meine Eltern begonnen haben, ist der Rio das Cobras. Ist vielleicht auch ein Begriff für alte Missionswissende, etwas weiter unten. Das ist also so die geografische Zuordnung. Curitiba ist die Hauptstadt mit knapp 2 Millionen. Foz do Iguaçu, ganz links, sind die großen Wasserfälle. Ja, das ist so die Zuordnung von unserem Einzugsgebiet, wo wir als Missionare unter den Kaingang arbeiten. Das nächste bitte. Und unser Dorf, wo wir wohnen, sieht ungefähr so aus. Mittlerweile ist das Bild jetzt nicht mehr ganz so frisch, denn wir sind seit Ende Februar in Deutschland und haben das Bild noch kurz vorher gemacht. Aber ich denke, da hat sich jetzt nicht Wesentliches verändert mit all dem, was so zu einem Dorf gehört. Mit der Schule hier oben rechts, die Landwirtschaft da hinten, überall die Häuser, hier weiter vorne so Verwaltung und Bürogebäude, Krankenstation, das Weiße mit dem Zaun, 2 Gefängnisse sind da, die katholische Kirche, Fußballfeld, alles, was so, was, ja, gehört zu einem richtigen Dorf, alles dazu. Vielleicht ist das ja hier in Stein nicht notwendig, weiß ja nicht, aber da sind wir zu Hause und da versuchen wir, das, was ja uns ein Anliegen ist, einen Gott zu verkündigen, der Dinge in Ordnung bringen möchte. Und dazu gehört nicht nur das Reden, nicht nur das Predigen. Und ich könnte jetzt viel erzählen über, was wir unter ganzheitlicher Mission verstehen, aber dazu reicht die Zeit nicht. Deswegen möchte ich gerne es beschränken auf das, was uns so die letzten 3 Jahre beschäftigt im Rahmen der Übersetzung. Das nächste bitte. Das Bild hätte ich mir sparen können, denn Sie haben uns hier vorne gesehen. Vielleicht noch dazu. Wir werden ja von ganz vielen Leuten gefragt, wie es uns geht, besonders die, die unsere Rundbriefe lesen. Und wir sagen, es geht uns gut. Wir sind dankbar dafür, wie es uns geht, besonders auch als Familie. Denn das ist gar nicht selbstverständlich. Vor 5 Jahren, als wir hier in Deutschland waren, haben wir ganz viel davon erzählt, wie Gott diese schwere Zeit nach Christianes Krankheit und Tod geführt hat und dazu nachher vielleicht noch ein bisschen mehr, dass Ipin hineingekommen ist in die Familie, dass Rebecca und Samuel so heranwachsen und dass wir jetzt auch in Deutschland so miteinander unterwegs sein können. Das ist uns wirklich nicht selbstverständlich, weil menschlich gesehen ganz, ganz viel dagegen gesprochen hat. Und wenn man so nach einem Monat oder nach 2, 3 Monaten ganz begeistert von seiner Frau redet, ist eine Sache, aber ich tue es nach 5 Jahren immer noch. Gerne. Ich bin ganz begeistert, ganz stolz auf meine Frau. Merke, dass man vielleicht hier in Deutschland sich fast dafür entschuldigen muss, dass man eine Frau mag, dass man seine Frau mag, weil doch, ja, ich sag das, in München sind wir über die Ampel gelaufen, ich habe mich riesig gefreut, da war eine Ampel, da war ein Mann und eine Frau, hielten sich an der Hand ein kleines Herzchen, habe ich gedacht, super, also hier haben sie die Sache ja noch in Ordnung. Gehe ich auf die andere Straßenseite, da stehen 2 Männer, halten sich die Hand und haben, also auf der Ampel. Und ich dachte, was ist denn jetzt hier kaputt? Also in unserer Gesellschaft, sich über seine Frau freuen zu dürfen, gerne verheiratet zu sein, ist längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Und es wächst auch nicht auf unserem Mist, dass es so ist, wie es ist. Und deswegen sind wir unterwegs auch in Deutschland und sagen Danke dafür, für alle Gebete, die vielleicht auch hier gesprochen wurden, dass das zusammenwächst, dass Ipin hineinwächst, dass die Kinder sich entwickeln, dass diese neue Familienkonstellation zum Segen wird für uns und für Leute um uns herum. Und dass das geschieht, dafür sind wir ein Beispiel. Deswegen an der Stelle einfach nochmal ein Danke dafür, dass Sie das so auch für uns erbeten haben. Das nächste bitte. Ich möchte gerne ein bisschen schwerpunktmäßig über dieses Buch beziehungsweise über die Arbeit, die damit verbunden ist, sprechen. Wir haben einen Gott, der spricht. Ich weiß nicht, das ist vielleicht sehr selbstverständlich ausgedrückt. Aber es gibt viele Religionen, es gibt viele glaubende Menschen, die an einen Gott glauben oder an eine Gottheit glauben, die nicht mit ihnen spricht, sondern die irgendwelche Zeichen sendet. Und dann brauchen wir irgendeinen Spezialisten, der in der Lage ist, das rauszulesen. Also, dass man irgendwie Asche auf den Boden wirft und dann Hühner drüber jagt und dann schaut, was dieses Gekritzel zu sagen hat. Oder Knochensplitter würfelt oder so. Oder manche, vielleicht kommt das ein bisschen näher, die legen Karten und dann gibt es Spezialisten, die können daraus lesen, was kommt. Oder Sterne werden gedeutet. Handlinien werden gelesen. Aber es braucht immer einen Spezialist, der in der Lage ist, diese Zeichen zu deuten, damit man dann weiß, was unsere Gottheit oder die Macht oder wie auch immer uns mitzuteilen hat. Und wir haben einen Gott, der spricht. Und der spricht unsere Sprache. Also der kommt auf uns zu und redet mit uns. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Deswegen, wenn wir von der Bibel sprechen, dann sprechen wir nicht in erster Linie von einem Buch, sondern wir sprechen davon, was Gott zu uns gesprochen hat. Und da das so ist, also die Bibel fällt nicht vom Himmel, wie das in manch anderen Religionen der Fall ist. Da ist dann das Geschriebene, kommt vom Himmel und das darf dann nur in dieser Sprache gelesen werden. Wir haben einen Gott, der spricht unsere Sprache und das hat er von Anfang an getan. Und bei uns Deutschen ist das vielleicht schon ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass ein Martin Luther irgendwann mal gesagt hat, es ist nicht recht, dass man in Gottesdienst geht und Gott dann in Lateinisch zu einem spricht. Und man dann als Normaler nichts versteht und hat sich hingesetzt und hat geschrieben, hat übersetzt. Also Gottes Wort fällt nicht vom Himmel, wenn er mit uns spricht, sondern geschieht durch Menschen, die sich von ihm als Werkzeuge gebrauchen lassen. Und so war das auch bei dem Keingang. Die Bibel ist nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern eine Wycliffe-Bibelübersetzerin, eine Forscherin, ist von Deutschland nach Brasilien und hat dort erstmal die Sprache gelernt. Also Keingang, da gab es noch kein Vokabular, also noch kein Wörterbuch, keine Lesefibel, es gab noch gar keine Schrift, um das Keingang schriftlich auszudrücken, sondern sie wurde nur gesprochen. Und weil sie ja eine Linguistin ist und darauf sich spezialisiert hat, hat sie angefangen, das Keingang zu verschriften. Das heißt also, für jeden Laut, den sie gehört hat, einen Buchstaben zuzuordnen. Und so kam es, dass das Alphabet entwickelt wurde, dann später die Grammatik erfasst wurde. Und der Pedrinho war so ihr treuer Sprachhelfer. Frau Dr. Ursula Wiesemann hat auch ein Buch geschrieben über den Pedrinho. Ist eine ganz spannende Geschichte, ein Ausgestoßener. Aber er war der Einzige, der gesagt hat, ich bringe diese Ausländerin unsere Sprache bei. Denn davor hatten sie noch nie erlebt, dass ein Ausländer ihre Sprache lernen möchte. Und er hat gesagt, das mache ich. Und das ging so weit, dass er nach 20 Jahren, das nächste bitte, nach 20 Jahren konnte sie ihm, also diesem Pedrinho, das erste Buch, also die erste Auflage von dem Neuen Testament in seine Hand geben, in Keingang. Das war ein ganz besonderes Erlebnis, 1977, also schon länger her. Eine große Freude, wenn ein Volk das Neue Testament bekommt. Aber das Problem ist, wenn eine Gemeinde nur mit dem Neuen Testament gefüttert wird, ist das eine sehr einseitige Kost. Weil wenn man das Neue Testament nochmal so genau betrachtet, ist es ja letztendlich nichts anderes als ein Versuch, den Gemeinden das Alte Testament verständlich zu machen. Dass das, was im Alten Testament geschrieben wurde und durch Jesus erfüllt wurde, dann schon gleich am Anfang oft so missverstanden wurde und missgedeutet wurde. Und dann musste der Paulus schreiben und der Johannes musste schreiben und der Jakobus musste schreiben, damit die Gemeinden dort verstehen, was Gott im Alten Testament schon vorhatte und gemacht hat durch Jesus. Und deswegen wurde ich vor 20 Jahren, das nächste bitte, ausgesandt, um mit der Übersetzung des Alten Testamentes zu beginnen. Und da wir ja schon eine ganze Zeit, also fast 20 Jahre Gemeinde hatten, habe ich gesagt, ich mache das nicht alleine. Also ich übersetze nicht das Alte Testament, sondern ich möchte die Indianer mit einbeziehen. Und so haben wir, also Frau Dr. Ursula Wiesemann konnte da noch mithelfen, einen Kurs gemacht und haben Indianer angeleitet, das nächste bitte, um mit ihnen zusammen das Alte Testament zu übersetzen. Und so habe ich dann einige Jahre diese Übersetzer zu Hause begleitet. Sie haben also ein Buch gehabt, ich habe ein bisschen Einführung gemacht und die haben dann zu Hause übersetzt und ich kam dann ein paar Wochen später wieder und habe das dann mit ihnen nochmal überarbeitet und ich habe hinten so eine Mappe ausliegen, das zweite Buch Mose, um das so ein bisschen zu verfolgen, das nächste bitte. Und dann haben wir diese erste handschriftliche Fassung des Alten Testamentes in Computer geschrieben. Und dann nenne ich das die dynamische Übersetzung. Also, dass man dann noch mal ein bisschen mit Kommentaren und anderen Hilfen den Text so formuliert, dass er auch für die Keingang verständlich ist und nicht nur so eine wörtliche, trockene Übersetzung ist. Und dann, das nächste bitte, kam es soweit, Frau Dr. Ursula Wiesemann hat uns in den letzten Jahren noch viel geholfen bei der Übersetzung, obwohl sie hier in Deutschland war, kam es dann soweit, dass der Text erstmal im Computer geschrieben und vorformuliert war. Und dann mussten wir uns überlegen, was schreiben wir vorne drauf auf das Deckblatt. Dann sagt sich vielleicht der eine oder andere, ist doch ganz einfach, Altes Testament. Aber wenn man Altes Testament ins Keingang übersetzt, klingt das ganz komisch. Das heißt dann ungefähr so, Topin, Mire, Chi. Das heißt, Gottes geschriebene Wort alt oder Gottes altes geschriebene Wort. Wir haben überlegt, was kommt einem in den Sinn, wenn man da liest, altes Wort Gottes. Im Deutschen ist das ganz anders, ich weiß das. Also wenn man da Altes Testament liest, dann kommt einem sofort der Gedanke, das ist ganz aktuell, das brauchen wir heute, das müssen wir haben und so, oder nicht? Oder wahrscheinlich nur bei den Frommen. Wenn Sie sich mal genau Gedanken machen, wie Sie rudern müssen, um einem, der jetzt von der Bibel nicht so viel Ahnung hat, zu erklären, dass das Alte Testament gar nicht so alt ist, dass es gar nicht so überholt ist und so, also da muss man wahrscheinlich schon ziemlich nach Worten suchen. Und deswegen haben wir gesagt, wir schreiben es das gar nicht drauf, sondern versuchen, draufzuschreiben, das, was es ist, also das, was wir meinen, dass es ausdrückt. Und haben es dann so formuliert, das nächste bitte, Gottes erstes Reden mit uns. Denn darum geht es ja. Es geht nicht um ein Buch. Das Buch ist das Werkzeug, was wir in der Hand haben. Aber letztendlich geht es darum, dass Gott, der Allmächtige, mit uns spricht. Nicht einfach in die Wolken irgendwas gesagt hat, um zu sagen, er hat es gesagt, sondern er möchte uns ansprechen. Er wendet sich uns zu, wenn er spricht. Und deswegen ist es das erste Reden Gottes. Und das Neue Testament ist dann das weitere Reden Gottes. Denn es ist ja ein Gesamtes, es ist ja ein Einklang, es ist ja nicht so ein Altes, was überholt wurde durch das Neue. Das wird ja manchmal so missverstanden. Und deswegen, dieses erste Reden Gottes wird uns gerade jetzt in dieser Bearbeitung nochmal wichtig, weil wir merken, wie sehr doch da Grundlagen formuliert werden, wie Gott zum ersten Mal gewisse Dinge formuliert, und Gott ist ja nicht einer, der etwas formuliert und dann nachher wieder revidiert, sondern das, was er zum ersten Mal ausgedrückt hat, ist oft so die Grundlage. Und später wird das dann noch ein bisschen ergänzt auf oder erklärt. Das nächste bitte. Und dann hatten wir vor 3 Jahren das schöne Fest oder die Möglichkeit, dass wir in der brasilianischen Bibelgesellschaft, wo dieses Buch gedruckt wurde, das sind 600 Kilometer von uns weg, die Bibeln abholen konnten. Und dann waren einige Übersetzer mit dabei, beeindruckt von der Logistik dort und von dem technischen Aufwand, der getrieben wird, damit Menschen in den unterschiedlichsten Sprachen Gottes Reden in der eigenen Sprache in Händen halten können. Das war schon sehr schön. Das nächste bitte. Und wir konnten also 1 Tonne Bibeln aufladen, mit denen wir dann dankbar und freudig wieder nach Hause gefahren sind. Aber es bringt ja nichts, wenn das Buch dann einfach irgendwo gelagert wird. Also wenn man es dann irgendwo schön stapelt und sagt, guck mal, was wir geschafft haben, sondern es muss ja zu den Leuten hin. Und deswegen haben wir uns dann weiter auf den Weg gemacht, in die Reservate. Und gerade in den letzten 3 Jahren jetzt fast, haben wir fast jeden Monat ein Wochenende in Barreiro gehabt. Das ist ein Reservat, 2 Stunden von uns entfernt, die Hälfte davon Erdstraße, was relativ zentral liegt und viele aus anderen Reservaten dazukommen können. Und vor allen Dingen ein kleines Reservat, wo es relativ ruhig zugeht. Also sind ein paar 20 Familien, ist nicht so politisch unruhig. Und wir konnten dahin gehen, konnten dann unsere Zelte aufschlagen. Andere haben ihre Matratzen in den Schulräumen ausgerollt und so weiter. Also logistisch ist da nicht ganz so viel oder Infrastruktur ist da nicht ganz so viel, aber es richtet sich jeder ein, wie er kann. Das nächste bitte. Ganz wichtig ist natürlich das Team in der Küche, auch bei den Keingang, und Feuerholz wird im Wald gesammelt und die Frauen sind wirklich so, ich glaube, das sind die fleißigsten an dem Wochenende, weil die sorgen dafür, dass wir einige Mahlzeiten am Tag bekommen und das zusammen essen. Ist auch bei den Keingang was ganz Wichtiges und schafft den Rahmen, indem wir dann, das nächste bitte, über dieses erste Reden Gottes so ein Stückchen sprechen können, da eintauchen können, ihnen helfen, den Zugang zu diesem ersten Reden Gottes zu finden. Denn als Buch erschlägt es erstmal. Man weiß oft gar nicht, wo man richtig anfangen soll. Und Jugend mit einer Mission, die im Norden Brasiliens da schon einige Erfahrungen gesammelt haben, die haben uns geholfen, dieses Schaubild zu entwerfen, wo wir die Geschichte Gottes mit seinem Volk wie eine Straße gemalt haben. Und auf dieser Straße sind so die unterschiedlichen Ereignisse. Und Gott hat angefangen, mit seiner Schöpfung und mit seinem Gegenüber und dann später mit seinem Volk. Und dann geht er mit seinem Volk diesen Weg bis hin zum Kreuz, bis hin zu Jesus und darüber hinaus. Und wir stehen ungefähr heute hier bei diesem Gelben, das heißt Uri, das heißt heute. Und die Geschichte geht noch weiter. Also diese Geschichte Gottes auf diesem Weg zur Ewigkeit hin ist ein schwarzer Faden, sagen wir mal so, eine Straße. Und für die Indianer ist es sehr interessant, dann plötzlich zu sehen, wie ihre Vorfahren, also sie bezeichnen jetzt den Mose oder die Propheten oder sowas, als ihre Vorfahren im Glauben. Das heißt also, man kann in diesem ersten Reden Gottes im sogenannten Alten Testament sehen, was diese Leute mit Gott erlebt haben, wie unsere Vorvorfahren mit Gott gelebt haben, was Gott mit ihnen erlebt hat, was er ihnen zugesprochen hat, was uns heute gilt. Und so gehen wir miteinander diesen Weg bis in die Ewigkeit. Das ist so unser Versuch, diesen Zugang zum ersten Reden Gottes zu vermitteln. Mittlerweile sind wir ungefähr dort beim Berg Sinai angekommen. Also haben noch eine ziemliche Wanderung vor uns, bis wir dann zu unseren heutigen Tagen kommen. Aber es ist interessant zu merken, wie gerade in den Anfängen Familien, Menschen, Beziehungen, Dynamiken beschrieben werden, die so viel mit uns zu tun haben. Die so nah rankommen an uns, wenn wir uns darauf einlassen. Es ist also längst kein kulturelles Überstülpen von irgendwelchen jüdischen Geschichten, sondern es ist das Reden Gottes mit seinen Kindern, mit seiner Schöpfung. Und das zieht sich durch bis uns heute. Das würde ich gerne anhand des Predigttextes, das nächste bitte, nochmal so durchgehen. Was uns so bei diesem ersten Reden Gottes, gerade bei der Berufung von Abraham, deutlich wurde oder wichtig wurde. Sollen wir den Text nochmal zusammenlesen, damit er auch dann richtig sich setzen kann? Also 1. Mose 12, 1 bis 3. Wir lesen gemeinsam. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Licht, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Was ist das Schlüsselwort in diesem Text? Segen. Und was heißt Segen? Letztendlich nichts anderes als dem anderen Gutes wünschen, als sich von Gott Gutes erbitten, als von Gott Gutes bekommen, das ist Segen, als Dinge in Ordnung zu bringen. Und deswegen Mission, damit es gut wird, hat ganz viel mit Segen zu tun. Und gerade im Alten Testament ist Segen nicht nur irgendeine theologische Konstellation oder Vorstellung, sondern Segen hat was mit dem Alltag zu tun, mit dem Menschenleben insgesamt. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht müsste ich noch ein bisschen ausholen, damit wir die Gewichtigkeit dieser Berufung vom Abraham vielleicht nochmal richtig einordnen können. Gott hat ganz am Anfang sich gegenüber gewünscht. Gott ist ein Gott der Beziehung und er wollte mit Menschen Beziehung haben. Aber er schafft jetzt nicht einfach Adam und Eva und gibt sie dann irgendwie in den luftleeren Raum, sondern er schafft die Bedingungen dafür, damit seine Geliebten gegenüber leben können. Das Erste, was er macht, ist Ordnung schaffen. Dinge in Ordnung bringen. Das Erste, was er macht, ist Licht schaffen. Also damit Dinge in Ordnung kommen, da muss einfach Licht rein. Ohne Licht ist es schwer, irgendwie Ordnung zu bringen. Und er schafft also Ordnung, indem er Licht schafft. Und dann fängt er an zu sortieren. Oben, unten, trocken, nass. Und dann fängt er an, diese unterschiedlichen Elemente zu füllen mit Vögeln, mit Fischen, er sortiert die Sterne, er sortiert die Sonne, er sortiert alle diese Dinge und schafft einen Lebensraum, füllt es dann mit Gräsern und mit Früchten, mit Bäumen und mit all dem, was dazugehört. Und als das alles so beieinander war, dass es die idealen Verhältnisse hatte, damit sein geliebtes Gegenüber da wohnen kann, schafft er Adam und Eva und setzt sie da hinein. Und dann guckt er auf das, was er so geschaffen hat und was sagt er? Das ist sehr gut. Also, mit meinen platten Worten mal gesagt, das ist mir gelungen. Das ist gescheit gut hier. Also das ist wirklich so, wie ich es mir gedacht habe. Das zeigt für mich schon gleich am Anfang, dass Gott, wenn er was macht, dann macht das gut. Der kleckert nicht einfach irgendwie sowas hin und dann schaut er mal, was draus wird, sondern er möchte es gut machen, weil das sein Wesenszug ist. Und Adam und Eva hatten die idealen Verhältnisse. Aber wir kennen die Geschichte. Sie fangen an, Entscheidungen zu treffen, ohne Gott einzubeziehen. Und wenn Menschen anfangen, ihre Entscheidungen zu treffen, ohne Gott einzubeziehen, kommt in der Regel nicht Gutes dabei raus. Kommt dann Neid, Hass, bis hin zum Totschlag. Und das blieb nicht nur in dieser Familie, sondern ging noch so weiter, dass Gott dann irgendwann draufschaut und sagt, das ist nicht gut. So kann es nicht weitergehen. Das habe ich mir so nicht gedacht. Und was macht er dann? Die Sintflut. Also er sucht den Noah heraus, greift den Noah heraus mit seiner Familie und dann schickt er den Regen und zerstört alles andere. Und es tut ihm so weh, weil das war ja nicht das, was er wollte. Dass als er das so gemacht hat, gleich darauf dem Noah schon ein Zeichen an den Himmel setzt und sagt, so mache ich das nie wieder. So bringe ich die Dinge nicht wieder in Ordnung. Weil es ihm im Herzen wehtat, diese Art der Ordnung, die er da geschaffen hat. Und dann kennen wir ja die Geschichte, die Söhne Noahs leben sich auseinander. Jeder zieht so seine Wege und aus der Geschichte wissen wir dann auch, dass sie sich auch ein Stückchen nicht nur voneinander entfernt haben, sondern auch von Gott entfernt haben. Und jeder ging so seine Wege. Und es kommt wieder an den Punkt, dass Gott hinschaut und sagt, das ist nicht gut. Aber er möchte es doch in Ordnung bringen, er möchte es doch gut machen. Das ist doch seine Absicht. Und dann kommt jetzt die Berufung Abrahams. Und er sagt dem Abraham gleich am Anfang, als er ihn beruft und sagt, komm, ich möchte es mit dir gut machen. Ich möchte dich segnen. Und ich möchte durch dich alle Nationen segnen. Ich möchte durch dich Dinge in der ganzen Welt in Ordnung bringen. Also Gott fängt nicht wieder neu an, bringt die Dinge nicht in Ordnung, indem er alles andere zerstört, sondern er greift ein Ehepaar heraus und sagt, mit euch fange ich jetzt was Neues an. Mit euch beginne ich wieder, so wie ich es mir vorgestellt habe. Und deswegen ist es an der Stelle für mich so wichtig, was Gott hier dem Abraham gleich am Anfang so zuspricht. Das ist für mich so ein Stückchen das, wie sich Gott sein Volk vorstellt. Wie Gott sich seine Kinder vorstellt. Soll ich sagen, wie Gott sich seine Gemeinde vorstellt. Denn wir sind ja nichts anderes als Volk Gottes. Und wenn wir wissen wollen, welche Daseinsberechtigung wir als Kinder Gottes, als Volk Gottes, als Gemeinde haben, dann dürfen wir nicht nur beim Paulus stehen bleiben, wenn es um Gemeindebilder geht. Sondern dann müssen wir noch ein Stückchen weiter zurückgehen und sagen, was wurde denn ganz am Anfang gesagt? Was hat denn Gott sich vorgestellt, als er mit dem Abraham sein Volk wieder ganz neu angefangen hat? Und da helfen uns vielleicht diese Verse auf ein paar Dinge nochmal aufmerksam zu werden. Ich greife drei raus. Ich hoffe, sie laufen mir nicht davon, also zeitlich und inhaltlich nicht. Das sind für mich hier so in diesen ersten Aussagen, als Gott hier mit dem Abraham wieder was Neues beginnen möchte. So wie wenn er sagen würde, hier in dir gebe ich jetzt mein DNA hinein. Die Gene, die ich mir vorstelle, die Markenzeichen meines Volkes. Und das Erste, was Gott hier dem Abraham zuspricht, beziehungsweise von ihm verlangt, beziehungsweise sagt, das ist ein Markenzeichen meines Volkes, ist, dass er den Abraham herausfordert, seine Komfortzone zu verlassen. Dass er also den Abraham sagt, verlass dein Zuhause, verlass deine Verwandtschaft, deine Familie. Ich würde das jetzt noch ein bisschen ausweiten. Verlass den Ort, wo du alles im Griff hast. Verlass den Ort, wo du sicher bist. Verlass den Ort, wo du in deinem Element bist. Ich bin mir bewusst, dass so eine Aussage in einem Land wie in Deutschland manchmal nicht ganz so unkompliziert ist. Denn ich kenne jetzt so einige Völker, einige Länder und es gibt kaum ein Volk, das so in der Lage ist, es sich einzurichten, es sich schön einzurichten, es sich gemütlich einzurichten und das dann auch zu genießen. Sich an einem schönen Garten zu erfreuen, an einem schönen Ausblick über die Kulturlandschaft, die ja mit Landwirtschaft oft gar nicht mehr so viel zu tun hat, aber das zu genießen, was da so ist. Kaminofen und so weiter. Es gibt ja viele Begriffe im Wörterbuch, was Komfort definiert, mit Gemütlichkeit, mit Heimeligkeit und so weiter. Also über 20 oder so Begriffe gibt es. Und das ist ja erstmal gar nicht schlecht. Und ich schätze mal, der Abraham war ähnlich. Der Abraham war ein Großstadtmensch. Der wusste, wo es die Butter und die Milch gibt um die Ecke beim Edeka. Weil das gab es da in Haran oder Ur, wo sie gelebt haben. Und jetzt musste er sich aufmachen. Das alles verlassen, und wenn er Milch wollte, dann musste er seine Ziege melken. Und wenn er Butter haben wollte, dann musste er noch ein bisschen länger warten. Gott sagt dem Abraham, ich möchte es in Ordnung bringen mit dir und durch dich mit allen anderen in dieser Welt. Aber dazu musst du deine Komfortzone verlassen. Weil ich denke, Gott von Anfang an schon wusste, dass das eine Gefahr ist, dass man sich's einrichtet. Dass man vorsorgt im Sinne von, ich habe alles im Griff. Ich glaube, Gott hat es dem Abraham ganz bewusst so zugesprochen, weil das beim Abraham so war, und ich denke, bei uns ist es nicht anders, wenn uns mal so der Boden unter den Füßen weggezogen wird, wenn man etwas nicht mehr so im Griff hat, wenn man nicht mehr so den Überblick hat, wenn man nicht mehr so alles kontrolliert, dann ist man oft für das Reden Gottes nochmal viel mehr ansprechbar. Das sagen wir ja von vielen Flüchtlingen so. Wenn sie ihre Heimat verlassen müssen und oft nach Deutschland kommen, gibt es viele Gemeinden, die haben das zur Strategie gemacht, zu sagen, das sind jetzt die Leute, da können wir mit dem Evangelium kommen. Da können wir ihnen Jesus predigen, weil sie sind offen, weil sie haben nichts mehr, an dem sie sich festhalten können. Sind wir so anders? Und ich schätze mal, es ist eine Gefahr, wenn man sich zu sehr einrichtet, wenn man zu sehr im Komfort lebt. Gott vielleicht draufschaut und sagt, du hast ja so vorgesorgt, du hast ja alles im Griff, also wende ich mich jemandem anderen zu, bei dem die Sachen nicht so gut laufen. Also wenn ich es mal platt sage, wenn Sie möchten, dass Gott gewisse Dinge in Ihrem Leben in Ordnung bringt, wenn Sie möchten, dass Gott Sie segnet, dann lassen Sie es mal darauf ankommen, vielleicht gewisse Komfortbereiche zu verlassen. Das heißt nicht unter die Brücke ziehen. Denn der Abraham lebte nicht auf Lumpen oder so. Also der war jetzt wirklich nicht ein Bettelmönch. Das meint Gott damit nicht, wenn er sagt, Komfortzone verlassen. Sondern er meint damit Bereitschaft, Dinge, die man hat, abzugeben, aufzugeben, in dem Wissen, es gehört mir ja letztendlich nicht. Es ist eine Herausforderung. Ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Aber ich frage mich, wie sähe es in dieser Welt aus, wenn die Kinder Gottes, also wenn das Volk Gottes, die Gemeinde Jesu, sich darin auszeichnen würde, also wenn die Menschen um uns herum uns daran erkennen würden, dass wir Menschen sind, die bereit sind, unseren Komfort zu verlassen. Es gibt in der Bibel noch eine ganze Reihe andere Beispiele, beim Abraham kennen wir es, aber Jesus war letztendlich nichts anderes. Paulus hat das so formuliert, ich denke, Philipperbrief, da beschreibt er das so und sagt, Jesus lebte bei seinem Vater und hatte alles. Also so komfortabel, wie Jesus bei seinem Vater es haben konnte, gibt es hier nicht. Das ist unvorstellbar für uns. Er hatte das, und dann sagt der Paulus, aber er hielt nicht daran fest. Luther sagt, glaube ich, er hielt es nicht für einen Raub oder so. Er klammerte sich nicht daran fest, sondern er verließ es freiwillig, um herabzukommen auf diese Erde und lebte mit uns auf dieser Erde eine Zeit lang und ist hinabgestiegen bis an das Kreuz, damit Gott ihn dann wieder erhöhen kann. Das ist die Kurve. Das heißt also, wenn Gott hier vom Abraham erwartet, dass er seine Komfortzone verlässt, ist es nicht, weil er den Abraham gängeln möchte. Weil er vom Abraham einfach möchte, dass er, durch die Wüste latscht. Sondern er möchte, dass der Abraham lernt, ihm zu vertrauen. Er möchte, dass der Abraham es lernt, dass es nicht darauf ankommt, dass ich alles im Griff habe. Und dann kann Gott so hineinsprechen. Ich denke, es ist eine Herausforderung für jeden von uns. Das bleibt auch für uns eine Herausforderung. Auch für die Keingang. Einfach das nächste bitte. Ich habe ja so ein bisschen erzählt von diesen Wochenenden, die wir haben. Das ist sehr idyllisch, wenn man so zeltet und Feuerholz sammelt und dann im Freien kocht und so weiter. Wenn es aber regnet, dann ist man versucht schon zu schauen, ob die Wettervorhersage fürs nächste Wochenende nicht irgendwie was Besseres ansagt und sowas. Und wir dann oft gesagt haben, nein, wir machen es trotzdem. Das nächste bitte. Und man muss dann einfach ein bisschen enger zusammenrücken und schauen, dass mal nicht ganz so nass wird. Und es kommt dann oft nur die, oder es kommen dann oft nur die, die wirklich kommen wollen. Und das sind dann oft die Momente, wo Gott nochmal ganz neu sprechen kann. Wenn es äußerlich ungemütlich wird, ist man in der Regel empfänglicher für das, was Gott reden möchte. Also wenn Sie beten, Gott spricht doch mit mir, kann das eine gefährliche Bitte sein. Denn da kann Gott vielleicht in dieser Art und Weise sprechen und sagen, ja, dann lass erst mal gewisse Dinge los, dann spreche ich. Das Zweite. Wir haben es gelesen, wie alt war der Abraham, als Gott ihn da herausgeholt hat? 75. Und was hat Gott dem Abraham versprochen, da gleich am Anfang, im zweiten Vers? Ein großes Volk, viele Nachkommen, unzählbare. Gut, wenn der Abraham jetzt 25 gewesen wäre, hätte man sagen können, gut, da hat er ja noch Zeit und das schafft er noch, also da kann man ja schon noch dafür sorgen. 75 ist schon grenzwertig. Aber der Abraham hat ein bisschen gewartet, hat darauf vertraut wahrscheinlich, aber irgendwann wurde es dann wirklich knapp. Und er sagt also, er und seine Frau sagten, also wenn wir jetzt die Sache nicht in die Hand nehmen, dann wird das mit der großen Nation nichts mehr. Und dann machten sie den Ismael. Und Gott sagte, das war so nicht gedacht. Und dann lässt er sie noch mal ein paar Jahre schmoren. Ich glaube 13 oder 15 oder 17. Und als dann der Abraham 99 war, dann kommt Gott und besucht ihn und sagt ihm, nächstes Jahr wird deine Frau schwanger sein oder wird ein Kind haben. Und was sagt die Sarah? Sie lacht und sagt, was soll aus mir, schrumpeliger Tomate, da noch rauskommen? Also wie soll das geschehen? Menschlich unvorstellbar, unmöglich. Und da hatte Gott wahrscheinlich den Abraham genau an dem Punkt, wo er ihn haben wollte. Und ich frage mich, wie sähe es in dieser Welt aus, wenn sich die Kinder Gottes darin auszeichnen würden, also wenn sie daran erkannt würden, dass die Leute um uns herum auf uns deuten und sagen, das sind Menschen, die trauen ihrem Gott Unvorstellbares zu. Wie sähe es da in dieser Welt aus? Wenn wir unserem Gott nur das zutrauen, was wir uns vorstellen können, dann haben wir ziemlich klein gebaut. Denn unser Gott ist einer, der wirklich Unvorstellbares in petto hat. Der hat es bereit. Und für ihn ist das gar nichts Ungewöhnliches. Und was er hier von dem Abraham ganz am Anfang möchte, ist, trau's mir zu, dass ich Unvorstellbares vollbringen kann. Und ich sage das so aus Überzeugung, aus eigenem Erleben. Und das nächste bitte ich, manche haben ja so meinen Lebensweg, unseren Familienlebensweg so ein bisschen verfolgt und vielleicht mit mir am Grab gesessen, nachdem Christiane gestorben war und sich gefragt, wie soll es weitergehen? Und ich saß oft da und hatte keine Vorstellung. Und selbst wenn Gott gesagt hätte, du darfst sie aussuchen, ich gebe dir alle Freiheiten, dir deine Zukunft zu gestalten. Ich saß nur da und habe gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich hatte ja jetzt nicht so einen kleinen Horizont, also der deutsche und der brasilianische und der Keingang-Horizont bot ja so einige Möglichkeiten, wie man nach vorne denken konnte, und ich hatte keine Vorstellung, wie das passen kann. Ich war 40, hatte zwei kleine Kinder, weit weg von der Stadt, ein kompliziertes Arbeitsumfeld, wo viel vorausgesetzt wird an missiologischem Wissen, an sprachlichem Wissen, an theologischem Wissen. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Das nächste bitte. Und dass dann Gott das alles so, im Nachhinein gesprochen jetzt, vorbereitet hat, ohne dass ich hätte was dafür tun können, das ist einfach unvorstellbar. Und dann kam zu diesen drei Kulturen, die ja unser Leben schon ausmachte, noch zwei dazu, die amerikanische und die chinesische, denn Ipins Eltern sind als chinesische Studenten nach USA ausgewandert und Ipin ist dort geboren unter diesem doppelten Kulturkreis. Und dann war sie 5 Jahre in Mexiko und hat dort als Missionarin gearbeitet, mit einer Mission, die Audioaufnahmen macht, und dann 10 Jahre in Brasilien gearbeitet, unter den unterschiedlichsten Indianervölkern. Also die idealsten Voraussetzungen für das, was ich brauchte. Und ich sage einfach mal auch, was sie brauchte. Denn Ipin ist für viele von Ihnen vielleicht eine Gebetserhörung, was mich betrifft. Aber ich bin für ganz viele Freunde von Ipin eine Gebetserhörung, denn viele, viele liebe Frauen haben dafür gebetet, dass sie doch endlich als Missionarin, die so fähig und so viel unterwegs sein muss, doch endlich einen Mann bekommt, der ihr dabei helfen kann. Unvorstellbar, wie Gott Dinge vorbereitet, zubereitet, in Ordnung bringt. Und das ist der Gott, in dessen Namen wir unterwegs sind. Und ich denke, das sollte ein Markenzeichen des Volkes Gottes sein, dass wir nicht klein von Gott denken, sondern dass wir von Gott einfach Unglaubliches erwarten, weil dazu ist er in der Lage. Und so im Nachhinein ist das natürlich schön zu sagen. Und das tue ich aus ganzem Herzen und voller Freude. Aber jedes Mal, wenn ich darüber spreche, predige ich mir das auch nochmal selber zu, besonders was so die Ereignisse der letzten 3 Jahre in unserem Reservat angeht. Wir haben vor 3 Jahren einen gewalttätigen Putsch erlebt, wo also eine Gruppe junger Leute den amtierenden Häuptling abgesetzt haben mit Waffengewalt. Es kamen Menschen ums Leben, Häuser wurden verbrannt und die fliehen konnten, nur das, was sie auf dem Leib trugen. Und wir standen daneben und konnten nichts tun. Und als dann die vertrieben waren, wendete sich das Ganze ein Stückchen gegen uns. Weil wir ja hinter die Kulissen schauen, weil wir ja die Motivation oft durchschauen. Wir haben über viele Jahre eine Indianergenossenschaft miteinander aufgebaut, wo wir miteinander entschieden haben, wie es im Dorf weitergehen soll, über die Landwirtschaft, welche Häuser gebaut werden, wie mit dem Geld umgegangen wird und so weiter. Als dann die Macht übernommen wurde von so einer Bande, kann man sagen, haben die in der Stadt ihre Schnapsflaschen geholt, auf dem Weg nach Hause an der Kurve abgestellt und auf den Mopeds dann erstmal sich was angetrunken und dann miteinander entschieden, wie es weitergeht im Dorf. Wen sie entlassen, wie das Geld ausgegeben werden soll und so weiter. Also kein gutes Umfeld, um Entscheidungen zu treffen. Und wir stehen daneben, kennen die Dinge, die hinter dem Vorhang geschehen, also hinter den Kulissen geschehen, und werden dann an der Stelle auch immer wieder zu unangenehmen Mitgenossen, also zu einem Stein im Schuh. Denn überall, wo Licht ist, fühlen sich die Leute, die ihre Geschäfte im Dunkeln machen wollen, sehr bedroht. Und wir mussten gar nicht viel sagen, sondern einfach nur da sein, war für viele schon eine Art Bedrohung. Und dann werden unterschiedliche Werkzeuge benutzt, um einem das Leben schwer zu machen. Ich greife nur mal eines raus, nämlich das der Verleumdung. Man muss, wenn man jemand anders schwächen möchte oder angreifen möchte, dann muss man einfach nur die Geschichte verdrehen oder ihm unlautere Motive unterstellen. Und wenn man genug Zeit hat, kann man das immer wieder machen. Und irgendwann werden dann solche Lügen, solche Verleumdungen dann zu dem, was geglaubt wird. Eine solche Lüge war, dass ich als Missionar mich über diese 20 Jahre hin bereichert habe bei den Indianern, dass ich sie ausgebeutet habe, ausgeplündert habe und reich geworden bin, und dass jetzt diese neue Gruppe endlich das Dorf von meiner Herrschaft befreit, also dass sie jetzt endlich frei aufatmen können, weil der Ausbeuter und der sich auf ihre Kosten bereichert, endlich jetzt nicht mehr das Sagen hat. Und die Tatsachen sprechen dagegen. Wir haben uns vor 20 Jahren dafür entschieden, nach Queimadas zu ziehen, weil das eins der ärmsten Reservate in Queimadas, im ganzen Staat war. Ich habe damals also vor 20 Jahren kein Bild gemacht, wie es bei uns in Queimadas aussah, und deswegen habe ich einfach mal das gleiche Bild genommen und nur einfach durchgestrichen, was es nicht gab vor 20 Jahren. Also 90% der Dinge, die sich in diesen 20 Jahren entwickelt haben, von den Häusern, vom Wasser, vom Strom, Krankenstation, Schule, Landwirtschaft und so weiter, ist entstanden, weil wir da waren im Namen eines Gottes, der Dinge in Ordnung bringen wollte, und wir hatten das Gefühl, dass da manches auch gelungen ist. Und wenn dann die Geschichte so verdreht wird, dass ich derjenige bin, der reich geworden ist, auf Kosten derer, die sich nicht wehren konnten, dann geht das tief. Das nächste bitte. Und wir sind Ende Februar so ein Stück nach Deutschland zurückgekommen, wie dieses Verkehrsschild. Verkehrsschild, ein Hinweisschild ist ja letztendlich nichts anderes als eine Hilfe, an dem man ablesen kann, was so als nächstes kommt. Also in dem Fall hier bei uns im Reservat ist es ein Schild, was darauf hinweisen soll, dass weiter vorne eine Schwelle kommt, also ein, ein Hubbel, damit man langsamer fährt. Das ist eine Art Geschwindigkeitsbegrenzung. Und dann gibt es Leute, die auf die Botschaft dieses Schildes nichts geben. Draufschießen, draufschlagen, misshandeln. Und wir haben uns oft auch so gefühlt, denn wir verstehen uns auch als Hinweisschilder. Wir sind keine Besserwisser, wir sind keine Kreuzritter, wir sind nicht irgendjemand, der was aufstülpen will, sondern wir möchten, dass an uns abgelesen wird, also wie der Paulus das so formuliert hat, dass man wie lebendige Briefe da ist, an denen Leute dann ablesen können, was Gott vorhat, was Gott möchte. Und dann gibt es Leute, die sagen, ist mir egal, was da steht. Und dann wird man misshandelt. Und das tut weh. Und das nächste bitte. Und wir sind mit diesem Gefühl nach Deutschland gekommen, weil es einfach auch Zeit war für unseren sogenannten Deutschlandaufenthalt. Und unsere Ausreise ist für November geplant. Und für uns ist es erstmal noch ein Fragezeichen, was uns erwartet, wenn wir zurückkommen. Wir haben unsere Vorstellung, ein Stück einen Auftrag auch, das zu Ende zu führen, was wir angefangen haben, nämlich die Endrevision der Bibel zu machen, damit wir das dann auch fertig übergeben können. Aber wir wissen nicht, welche Umstände uns erwarten. Und wir predigen uns im Moment das selber immer wieder zu, dass wir sagen, wir möchten auch an dieser Stelle von Gott Unvorstellbares erwarten. Wir haben es versucht in den letzten 3 Jahren, durch unterschiedlichste Methoden, sage ich jetzt mal so. Mit Gebet, mit Fasten, mit gut zureden, mit feurigen Kohlen sammeln auf dem Haupt der Feinde. Das ist ja eine Möglichkeit. Die andere ist einfach konsequent zu sagen, wenn ihr so macht, dann mache ich so. Wenn das eure Entscheidung ist, dann ist das meine. Also das ist ja auch eine Art, damit umzugehen. Wir haben es versucht auf den unterschiedlichsten Wegen und sind irgendwie nicht so glücklich. Wir haben noch nicht rausgefunden, wo man es anpacken kann und sind darauf angewiesen, dass Gott Unvorstellbares in die Wege leitet, vorbereitet, entweder in uns oder in den Umständen um uns herum, damit die Dinge wieder so geordnet sind, dass wir weitermachen können. Aber wenn ich mich als Nachfahre Abrahams verstehe, wenn ich mich als Mitglied des Volkes Gottes verstehe, wenn ich mich als Gemeindeglied Gottes verstehe, dann kann ich hinter diese Aussage, die jetzt Gott hier dem Abraham macht, traue mir Unvorstellbares zu, nicht zurück. Meine Zeit ist fast rum, gell? Also noch einen dritten Punkt, bitte. Ist der kürzere. Gott macht dem Abraham von Anfang an ganz klar und sagt, ich möchte es mit dir in Ordnung bringen. Ich möchte es mit dir gut machen. Ich möchte dich segnen. Aber im gleichen Atemzug sagt er, es geht aber nicht nur um dich. Und das ist vielleicht auch leichter gesagt als verstanden. Also Gott, als er den Abraham herausruft und sagt, mit dir will ich was Neues anfangen, mit dir möchte ich mein Volk beginnen. Du sollst der Grundstein meines Volkes werden, das ich aus dir heraus entwickeln möchte. Sei dir bewusst, ich werde es mit dir in Ordnung bringen. Ich möchte dich segnen, aber nicht nur dich. Das heißt mit anderen Worten, die Welt immer wieder im Blick haben. Das Umfeld im Blick haben. Verstehen, was um uns herum geschieht. Zuordnen, Zusammenhänge versuchen zu erfassen. Den Blick für unser Umfeld zu haben. Und zwar nicht so, wie wir es vielleicht von überall her lernen. In der Schule zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob hier an der Landkarte irgendwie was aufgefallen ist, aber es gab mal einen australianischen Geologen, der sich darüber aufgeregt hat, dass Europa immer in der Mitte liegt. Und hat das Ganze dann so ein bisschen rumgeschoben, hat gesagt, nee, Australien liegt in der Mitte und das andere ist rechts und links. Ich drehe das Ganze nochmal um, das nächste bitte, und sag einfach mal, bei Gott gibt's kein oben und unten, kein rechts oder links, und da kann Deutschland ruhig in der Ecke unten sein. Ja. Bei Gott gibt es keinen Mittelpunkt in der Erde. Und wenn er hier seinem Volk, also seinen Grundstein legt hier, wenn er so sein erstes Gen hineingibt, wenn er sein DNA in sein Volk hineingibt und sagt dem Abraham, ich werde dich segnen und durch dich sollen alle Nationen gesegnet werden, dann ist das letztendlich nichts anderes, als dass wir nicht nur auf unseren Bauchnabel schauen, sondern dass wir die Welt im Blick haben. Ich weiß, das geschieht hier. als Gemeinde erstmal und vielleicht im Leben jedes Einzelnen auch ein Stück, aber ich möchte dazu nochmal ermutigen. Die Daseinsberechtigung des Volkes Gottes in dieser Welt ist, damit es gut wird. Und damit es gut wird, sind wir herausgefordert, Komfortzonen zu verlassen, unserem Gott Unvorstellbares zuzutrauen und die Welt im Blick zu haben, nicht nur uns selber. Und dann kommen wir zum Vers 4. Da heißt es, und Abraham ging hin. Da wird jetzt nicht groß diskutiert, da wird nicht überlegt, ob das geht, Kosten überschlagen oder sonst was, sondern da heißt es einfach, und Abraham ging. Und weil Abraham gegangen ist, weil er sich darauf eingelassen hat, sitzen wir heute hier. Ist zwar ein sehr, sehr großer Bogen, aber wenn man das so anhand dieser Straße erkennt, wird man dem Recht geben. Und wenn man den Bogen nicht ganz so weit spannen möchte, dann kann vielleicht der ein oder andere so überlegen, wie kam es dazu, dass ich heute hier bin? Und dann werden wahrscheinlich ein paar Leute einfallen, die mich eingeladen haben, die über mich gebetet haben, wie auch immer. Und ich stelle es mir mal so vor, wie es dann im Himmel sein wird, wenn vielleicht der ein oder andere auf mich zukommt und sagt, ich bin heute hier, weil du damals gegangen bist. Weil du damals deine Komfortzone verlassen hast, weil du mich nicht aufgegeben hast, sondern von Gott Unvorstellbares erwartet hast. Menschen hatten mich schon aufgegeben, aber du hast deinem Gott Unvorstellbares zugetraut, deswegen bin ich heute hier. Oder wo der eine sagt vielleicht, ich bin heute hier, weil du mich im Blick hattest. Die anderen haben alle weggeschaut, aber du hast auf mich geschaut und deswegen bin ich heute hier. Und ich denke, wenn sich das Volk Gottes heute darin auszeichnen würde, an diesen drei Dingen schon, wäre wahrscheinlich manches anders. Und deswegen möchte ich Mut machen, wenn es darum geht, sich Gedanken zu machen, warum sind wir hier? Ich will jetzt keinen Bogen schlagen zu dem, was wir heute Morgen so in Dachau so gesehen haben, weil die Frage als Ausländer oder als jemand, der von außen so kommt, ist, wie konnte ein Volk sowas mittragen? Wie kam es dazu, dass so jemand so an die Macht kam und all das Leid hinzufügen konnte? War denn Gott nicht da? Warum hat Gott nicht eingegriffen? Warum hat das Gott zugelassen? Ist jetzt vielleicht eine ganz platte Antwort. Aber Gott hat nicht reingeschlagen, wie er das damals bei Noah gemacht hat. Weil er seinen Samen schon hier hineingesetzt hat, sein Volk. Die Nachfahren Abrahams, mit denen er es gut machen möchte, mit denen er die Nationen segnen möchte. Und wenn das Volk Gottes, also die Nachfahren Abrahams, sich dieser Verantwortung entziehen, dann geschieht das, was geschehen ist. Ich war ein Stück erschüttert oder beschämt, dass es kaum christliche Gegenbewegungen gab. Man liest viel mehr von den Zeugen Jehovas. Natürlich gab es vereinzelt hier und da Widerstand und so weiter, aber als Gruppe, als Volk Gottes, war es ein unheimliches Schweigen. Und ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann mal so in der im Geschichtsrückblick das vielleicht ein Stück auch auf uns zukommt als deutsches Volk, als deutsche Gemeinde Jesu, dass manches Leid in dieser Welt so schlimm wurde oder so schlimm war, wie es war, weil wir uns aus unserer Verantwortung entzogen haben. Weil wir nicht bereit waren, unsere Komfortzone zu verlassen. Wie viele Vorteile hatten die, die mitgegangen sind? Urlaub auf Rügen, Arbeitsplatz, Essensmarken oder was es auch immer gab. Und wer sich dagegen gestellt hat, lief Gefahr, seine Komfortzone zu verlieren. Oder vielleicht manche ihrem Gott schon nichts mehr zugetraut haben und dass die Übermacht gesehen haben, gesagt haben, was soll ich da noch als Einzelner schaffen? Oder sich damit begnügt haben, nur ihren eigenen Garten zu sehen und das Leid der unterschiedlichen Gruppen um einen herum nicht mehr gesehen haben. Ich will hier, versteht das bitte jetzt wirklich als was Unausgegorenes. Aber ich denke, dass wir irgendwann mal als Volk Gottes nochmal neu in die Verantwortung gezogen werden, wenn wir uns von diesem ersten Reden Gottes nicht ansprechen lassen. Und ich möchte jedem Mut machen, der das tut, der das so ein Stückchen bei sich identifiziert und sagt, ja, das, auf diesem Weg bin ich, da möchte ich hin, da möchte ich weitermachen. Mut machen, es lohnt sich. Denn am Schluss wird Gott es gut machen, denn das ist seine Absicht. Und wenn er es dann noch gut macht, durch uns, mit uns, Besseres kann uns nicht geschehen. Und wenn wir das so im Blick haben, dann kann das, was wir auf dieser Erde vielleicht so als Entbehrung erleben oder vielleicht so manchen Unkomfort, wenn wir gewissen Komfort nicht mehr so haben oder für eine Zeit lang nicht haben, das bekommt alles eine zweitrangige Stelle, wenn wir uns auf das Eigentliche konzentrieren, wo Gott hinkommen möchte, nämlich es gut zu machen. Das nächste bitte. Mission, damit es gut wird. Das gilt nicht nur uns als Missionare, sondern das gilt uns als Volk Gottes. Menschen, die auf andere Menschen zugehen mit dieser Botschaft. Wir haben einen Gott, der es in Ordnung bringen möchte mit dir, der dich segnen möchte. Und ich möchte Werkzeug dazu sein. Und wenn wir als Gemeinde Jesu diesen Weg gehen, dann entsprechen wir dem, was Gott hier als erstes so seinem Volk zugesprochen hat, als er den Abraham berief. Amen.